Moin und herzlich willkommen bei Schnackwatt, dem Erneuerbare Energien Podcast. Wir diskutieren über Fakten und Hintergründe zu aktuellen Themen rund um die private und globale Energiewende. Macht's euch bequem, spitzt die Ohren und los geht's! Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode hier beim Podcast Schnackwatt, dem Erneuerbare Energien Podcast. Unser heutiges Thema ist der PV-Leitfaden. Wie sollte eine Photovoltaikanlage heute geplant werden unter den Bedingungen, die wir haben? Solarspitzengesetz, bevorstehender Entfall der Einspeisevergütung im neuen EEG. Und ich, Martin vom YouTube-Kanal Gewaltig Nachhaltig, möchte heute darüber mit Thorsten vom Kanal Weiß nichts Welt sprechen. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Martin.
Und weil Photovoltaik inzwischen regulatorisch ein so komplexes Thema geworden ist, haben wir entschieden, dass wir das Ganze in zwei Teile teilen. Ihr seht heute den ersten Teil, da geht es einmal um die Motivation, warum überhaupt Photovoltaik errichten. Dann geht es um die Art, wie ich es errichte, wie kann ich mich vorbereiten. Und dann geht es auch um die ersten Komponenten, und zwar die klassischen PV-Komponenten. Module auf dem Dach und Wechselrichter im Keller, so wie man es früher gebaut hat. Und in Teil 2 kommen dann die Komponenten Speicher und Energiemanagement dazu und dann noch die Umsetzung. Wie kriege ich das Ganze umgesetzt? Wie finde ich einen Elektriker? Wo kriege ich ein gutes Angebot her? Ja, unser Thema heute PV. Wie sollte sie zurzeit geplant werden? Worauf muss geachtet werden? Was kommt in den Gesetzen? Darüber wollen wir heute mal reden und wir haben das Ganze so auch strukturiert aufgebaut. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit der Fragestellung, warum sollte ich überhaupt PV bauen? Thorsten, weshalb würdest du PV bauen in heutiger Zeit?
Naja, PV sichert uns halt ein bisschen Eigenversorgung, sichert uns ab vor Strompreisschwankungen. Wir sehen das ja immer wieder. Wir hatten ja 2022 mit der Ukraine-Krise hatten wir einen enormen Schlag des Strompreises nach oben. Wer da keine PV hatte, war im Prinzip der Gelackmeierte, weil die Preise bei den Versorgern plötzlich bei 30, 40, 50 Cent lagen, je nachdem, wo man war. Teilweise gingen die Billigen auch pleite. Man kam in Grundversorgung und. Und wenn man eine eigene PV hat und 70, 80, 90%, je nach Größe der PV, sich selber versorgt, dann sind diese restlichen 10%, das Preisrisiko ist natürlich entsprechend klein. Und natürlich ist das Gefühl auch immer schön, einen eigenen Strom zu machen. Eine Sache, die man unterschätzt, gebe ich ganz ehrlich zu. Also, wenn man da erst bei ist, ist das wie Gemüse aus dem eigenen Garten. Der eigene Strom schmeckt irgendwie besser. Ne, aber du hast ja sicherlich auch noch ein paar Argumente, warum man eine PV bauen sollte.
Ja, unbedingt, natürlich. Erstmal noch zu deiner Aussage mit der Ukraine-Krise damals. Da war natürlich die Motivation noch besonders hoch, PV zu bauen, und entsprechend wurden halt auch viele private Photovoltaikanlagen auf die Dächer gebaut. Heute ist das Ganze ja ein bisschen anders. Wir haben zwar wieder ein sehr gutes Ausbaujahr gehabt letztes Jahr, aber wir haben doch mehr in der Freifläche und Großanlagen gebaut als die privaten. Das hat sich jetzt so ein bisschen verschoben. Trotzdem ist der Anteil der privaten ja immer noch vorhanden, obwohl die Bedingungen halt nicht mehr die allerbesten sind. Naja, und ich sage ja auch immer, ich mache es natürlich auch wegen der Klimabilanz, sauberen Strom erzeugen, schmutzigen Strom verdrängen aus dem Netz und die versiegelten Flächen nutzen, die wir halt mit den Dächern haben. Das sind für mich auch wichtige Argumente dafür, dass man sich einfach eine Photovoltaikanlage zulegt.
Ja, da muss ich ja sagen, bin ich ja etwas anders gestrickt. Ich bin ja vom Kanal Wirtschaftlichkeit her, beziehungsweise ich berechne das immer eher wirtschaftlich und sage, naja, der wirtschaftlichste Weg, also sich möglichst viel selber zu versorgen, ist zum Glück auch der umweltfreundlichste Weg. Das heißt, wenn ich eine möglichst hohe Eigenversorgung habe, dann habe ich auch meistens für die Umwelt am meisten getan. Und dann sind ja auch diese Dinge wie, jetzt baue ich mir eine Wärmepumpe ein oder ich kaufe mir ein Elektroauto. Und da muss ich sagen, die E-Auto-Förderung kann dem PV-Ausbau im privaten Dach natürlich noch enorm helfen. Das hoffe ich wenigstens, weil wer dann ein Elektroauto fährt, dann auch mehr Motivation hat, eigenen Strom zu machen, weil das dann vom eigenen Dach natürlich entsprechend deutlich günstiger nochmal wird als den Strom aus einer Ladesäule oder eben von der eigenen Wallbox zu ziehen, eben aus dem Netz. Das ist ja ganz klar. Den eigenen Strom produziere ich je nach Aufwand, aber da kommen wir ja gleich noch drauf auf den Aufwand bei PV, zwischen 10 Cent und 5 Cent oder 3 Cent sogar, wenn ich es ganz, ganz günstig bauen kann. Und das ist natürlich immer noch genialer, als wenn ich 20, 25 Cent beim Versorger bezahle. Ganz klare Sache.
So ist es. Aber jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen, ist das denn immer noch so gesichert? Stichwort das Solarspitzengesetz, das seit letztem Jahr gilt. Das hat, glaube ich, jetzt gerade auch aktuell Geburtstag gefeiert. Nee, im Februar ist es, nicht im Januar.
Ja, ja, es kommt bald.
Richtig. Nichtsdestotrotz ist es ja jetzt so, wer noch kein intelligentes Messsystem hat, der muss seine Anlage auf 60% Wirkleistung reduzieren, kann also nur 60% vom Wechselrichter einspeisen ins Netz. Der Eigenverbrauch ist davon ja nicht betroffen. Und wenn dann das intelligente Messsystem kommt, dann gibt es halt kein Geld mehr für eingespeisten Strom zu den Viertelstunden, wo der Börsenpreis negativ ist, was halt oft im Sommer am beliebtesten an den Wochenenden vorkommt. Und da muss man natürlich heute sehen, wie kriegt man den Strom selber weg. Und dann die Ankündigung von Frau Reiche, unserer Bundeswirtschaftsministerin, mit dem neuen EEG, was ja dieses Jahr noch kommen soll, soll dann die Einspeisevergütung komplett wegfallen, ohne dass bisher wirklich in Alternativen wie Direktvermarktung oder Energy Sharing von ihr konkret angesprochen wurden. Und da ist halt jetzt die Frage, wie motiviere ich mich dazu, trotz dieser widrigen Begebenheiten eigentlich immer noch PV aufs Dach zu bauen? Wie gehe ich da am besten mit der ganzen Sache vor? Was ist heute sinnvoll?
Na gut, wir müssen ja sehen, das Solarspitzengesetz betrifft uns im ersten Moment über diese 60%. Also ich habe noch keinen Zuschauer. Ich habe ja nun schon, naja, nicht ganz 1000 Anlagen, aber auf jeden Fall schon weit über 900 Anlagen mit Zuschauern gebaut. Ich habe noch bei keinem Zuschauer das Smart Meter Gateway komplett, also das den IMSIS-Zähler und die Steuerbox. Und erst in dem Moment, wo das komplett ist, kommt diese Geschichte mit der keine Vergütung mehr bei negativem Strompreis. Andersrum haben wir da ein Problem, das muss man sagen. Also wir haben tatsächlich viele Stunden mit negativem Strompreis, wo vergütet wird. Da habe ich heute erst einen Bericht drüber gelesen. Also es ist auch von sich aus schon mal günstiger, die Anlage entsprechend zu bauen. Kommen wir sicherlich auch noch zu. Großer Speicher und. Da ist ja, wie gesagt, auch das E-Auto gut, wenn man zufällig das auch dann mittags zu Hause hat und entsprechend laden kann. Wir müssen aber ja sagen, dieser Entfall der Vergütung ist ja auch nur semi-dramatisch, weil ja am Ende dann Laufzeit angehängt wird. Das ist zwar auch nicht ganz perfekt gelöst, aber wir kriegen am Ende noch einmal wieder ein bisschen Geld zurück. Wenn wir dann hohen Eigenverbrauch noch realisieren in der Zeit, wo es keine Vergütung gibt, das interessiert die ja letztlich gar nicht, was wir da selber verbrauchen, dann hat man natürlich entsprechend noch sogar einen Mehrwert. Es kann also sein, man bekommt über das Solarspitzengesetz eventuell sogar mehr Geld, als wenn man wie früher ganz normal einspeisen würde. Gut, jetzt haben wir im Prinzip ein großes Schwert über dem Kopf, das ist oder zwei eigentlich, das ist der Entfall der Einspeisevergütung. Das wiederum würde uns dazu neigen lassen, jetzt möglichst schnell zu bauen. Noch gibt es Vergütung, also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man es realisieren will, sollte man es dann ja jetzt auch tun. Das ist ja immer, jetzt ist immer der beste Moment für eine PV oder vor 3 Jahren, das weißt du ja, die Solarkonstante. Aber wie gesagt, wer dann jetzt bauen will, sollte jetzt auch wirklich sehen, dass er in die Füße kommt. Noch gibt's die Vergütung. Wir wissen nicht, ob es irgendwann endlich mal ein Modell gibt für eben Direktvermarktung von kleinen Anlagen. Es gibt zwar solche Modelle, aber die sind noch alle sehr, sehr teuer. Und die Regularien sind nicht getroffen, wann die endlich mal kommen. Also bei unserer Wirtschaftsministerin habe ich da ein bisschen Angst, dass das deutlich länger dauert als das Abschaffen der Vergütung. Deswegen, wer das dann will, am besten noch, solange es Vergütungen geht, klare Sache.
Du hast schon angesprochen, auch die Kleinstanlagen, die muss man jetzt auch in Betracht ziehen. Also ich habe hier auch schon Fälle, wo ich echt miese Dächer habe. Und dann habe ich auch gesagt, dann baut euch lieber ein Balkonkraftwerk hin mit Speicher. Ihr könnt dann auch bis zu 2 kW zurzeit ja bauen, auch wenn der Speicher noch nicht ganz geregelt ist in den VDE-Normen. Aber das ist halt auch die Fragestellung, hole ich mir wirklich eine große PV-Anlage oder hole ich mir so ein kleines Balkonkraftwerk, 2 Kilowatt Peak, 3, 4, 5 Kilowattstunden Speicher, das Ganze für 2.500 Euro zum Do-it-yourself-Aufbau. Das ist natürlich eine Fragestellung, die muss man sich in heutigen Zeiten auch schon stellen. Also wenn das Dach entsprechend ungünstig ist.
Ja, das ist eine Sache ist dabei das Dach. Die andere Seite ist natürlich auch, wie groß ist denn überhaupt mein Verbrauch? Man sollte ja vielleicht, bevor man eine PV baut, auch mal schauen, wie sieht's denn aus? Wobei ich ja immer sage, ich warne ja eigentlich sogar davor, eine PV nach dem Verbrauch auszurichten, weil ja der Verbrauch überhaupt nicht bekannt ist, der spätere Verbrauch. Ich habe jetzt kein E-Auto, keine Wärmepumpe, keine Klimaanlage zum Heizen, bau das dann aber auch noch ein und dann reicht die PV ja wieder nicht. Deswegen ist ja bei der Größe der PV das alles ein bisschen anders. Aber ich muss jetzt mal 2 Sachen gucken. Also ich habe meinen Zählerkasten im Blick. Wie sieht der überhaupt aus? Kann ich eine PV halbwegs vernünftig hinbauen, ohne dass ich noch für 3.000 Euro Elektrikerkosten allein am Zählerkasten habe? Und wie groß ist mein jetziger Verbrauch? Ich sage immer so, bei Verbräuchen um die 2.000 Kilowattstunden, da muss ich wirklich gucken, ob nicht tatsächlich so ein Balkonkraftwerk, die gibt's ja inzwischen mit Speichern bis 15 Kilowatt, das ist ja Kilowattstunden, das ist ja enorm, was das inzwischen...
Das geht noch weiter. Ich habe sogar mit 64 Kilowattstunden gesagt.
Und die Entwicklung geht noch weiter, das ist so. Aber wie gesagt, da ist eben die Frage, reicht das nicht vielleicht wirklich schon, so 2 kWp Balkonkraftwerk, das dann entweder direkt ein bisschen was machen kann, ich habe da demnächst auch noch was in der Vorstellung, oder eben mit den 800 Watt, die es einspeisen darf, mir schon eine Menge Grundbedarf deckt, muss man ja so sehen. Das muss man ein bisschen gucken. Andersrum bin ich immer für die große PV, ich bin eigentlich ein Verfechter der Groß-PV, das ist auch so, ne? Da muss man so sehen.
Aber was du ansprichst mit der Sektorenkopplung, bei uns war es auch so, ohne E-Auto und ohne Wärmepumpe waren wir so bei 3.200 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr. Und jetzt sind wir mit den beiden bei 10.500 Kilowattstunden. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, in der wir hier arbeiten. Und ich sage immer, je mehr Verbrauch, desto sinnvoller ist auch die große PV, weil sie halt in der Leistung pro Größe günstiger wird, also in Relation, ein Kilowatt Peak wird immer günstiger, je mehr Kilowatt Peak man aufs Dach baut, weil da diese Einmalkosten natürlich auch dabei sind und die Mengenbestellungen. Und von daher muss man dann auch immer gucken, was gibt das Dach her? Und wenn ich jetzt ein schönes Dach habe, dann sollte ich auch wirklich sehen, dass ich das voll mache. Also ich sag mal, und ich glaube, du bist derselben Meinung, die Parole, mach die Dächer voll, ist immer noch absolut zutreffend zurzeit.
Ja, man muss ja noch was dazu sagen. Wenn ich das Dach nicht direkt voll mache, dann kann ich mir schon sicher sein, ich habe zweimal Kosten, weil hat man erstmal angefangen mit PV-Strom und da kann man fragen, wen man will. Da kann man die Kommentare unserer Zuschauer unter den Videos sehen. Das ist durchgängig das gleiche Thema. Ich bin ja komplett PV-süchtig, weiß ja auch jeder. Aber es ist eigentlich immer so, wenn ich die ersten 10 kWp auf dem Dach habe, überlege ich, ob man nicht die anderen auch noch hinbaut, weil der Verbrauch steigt doch ein bisschen und ich habe doch nur 60% Autarkie, ich wollte aber 70 oder 80, also brauche ich doch mehr auf dem Dach und. Und dann war mittags, wo Mama gekocht hat, die Leistung vom Dach doch nicht hoch genug oder das Auto lädt mir zu langsam. Und dann sage ich mir, baue ich doch wieder mehr PV. Deswegen sind die meisten, die anfangen mit Teildächern belegen oder nicht alle Dächer belegen, danach doch wieder am Basteln und wieder am Zubauen und. Das verursacht nur Kosten. Wenn man also günstig bauen will, ist es am besten, man baut möglichst alles in einem Zug auf. Da haben wir das zweite Schwert allerdings noch. Wir haben ja noch dieses Agnes-Schwert, was über unserem Kopf hängt. Bundesnetzagentur Agnes, eventuell für Einspeisungen noch Gebühren bezahlen. Da muss ich aber sagen, wir haben in Österreich jetzt gesehen, dass die Summen dann doch relativ klein waren, die real aufgerufen wurden.
Genau. Und Agnes ist ja auch erst ein Thema ab 2029, wenn diese Stromentgeltverordnung neu erlassen wird. Und von daher sind da immer noch ein paar Jahre Zeit, wo man noch gutes Geld nur durch Einspeisung bekommt. Und was bei Agnes wirklich rauskommt, wissen wir auch noch nicht. Da sind wir ja auch noch dran, dass wir da noch Einfluss nehmen drauf. Aber was ich nochmal aufgreifen wollte, was du gesagt hast, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe meine Anlage, ich sag mal, mit Balkonkraftwerk 4-mal erweitert. Jetzt sag du mal, wie oft hast du erweitert?
Naja, ich kann ja mal überlegen. Erste Anlage, dann Hausdach, dann Lagerdach, dann Carport, jetzt Zaun-PV, Fassade habe ich noch, also 6-mal. Nicht? Und dann ja noch die Speichererweiterung nebenbei, die darf man ja, muss man ja eigentlich auch noch mal rechnen. Das ist ja, man fummelt ja immer wieder dran rum. Es ist ja, und es ist noch, glaube ich, noch nicht wirklich zu Ende. Ich denke zwar, aber nein, es ist wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Ne? Aber das ist halt so.
Und wenn ich bedenke, wie viel Geld ich gespart hätte, wenn ich wirklich damals auch aufs Photovoltaikforum gehört hätte und gleich mein Dach voll gemacht hätte, wobei das natürlich noch andere Zeiten waren. Aber dann müssen wir natürlich auch gucken, was haben wir für Dächer. Wenn ich jetzt ein steiles Norddach habe, dann muss man ja trotzdem immer noch sagen, macht die Dächer sinnvoll. Da muss man sich wirklich ausrechnen, was hat mein Dach für einen Ertrag. Es gibt ja Tools, mit denen man das genau bestimmen kann. PVGIS zum Beispiel kann man im Internet mal nachgoogeln und da kann man wirklich die Ertragsprognosen für sein Hausdach auch bestimmen und dann kann man wirklich gucken, welches Dach macht Sinn, welches nicht. Wir zum Beispiel haben insgesamt einen Ertrag mit unserer schlecht ausgerichteten, verschatteten Anlage von rund 600 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak und da kann man dann gucken, was ist drin und ich sag mal, wenn es unter 500 geht, ich glaube, da stimmst du mir zu, dann sollte man langsam überlegen, ob man sich das dann doch trotzdem wirklich noch antut.
Ja, die Grenze hängt ein bisschen auch damit zusammen, wie teuer es denn wird. Also was kostet mich das Kilowatt-Peak? Ich sag ja oft, die Norddächer, so inzwischen sind wir schon so im Bereich Hessen unterwegs. Bis Hessen runter sozusagen lohnt sich meist auch das Norddach, wenn es ein bisschen steiler ist. Und dann, ja, desto flacher es ist, desto besser ist es natürlich. Und dann sind wir eben bei diesen vielleicht 500 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak, eher schon fast bei deinen 600, die du tatsächlich hast. Je nachdem, wie teuer ist, wenn der Solateur, wie teuer ist das Aufbauen. Nur, man muss ja immer sehen, der kommt ja sowieso. Und ich muss mir immer dann ein Angebot machen lassen, einmal meine guten Dächer und einmal das Ganze plus dem Norddach, um zu sehen, was denn das Norddach im Verbund dazu kostet. Und da das ja meistens dann nur noch die Schienen, die Haken und die Module sind, die im Moment relativ günstig sind, also Schienen, Haken nicht, aber die Module sind günstig, ist es nicht mehr ganz so eindeutig zu sagen, ob es 450, 500 oder 550 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak sein müssen. Im DIY ist noch wieder anders, also von daher, genau, immer machen.
Du prüfst ja auch Angebote, du hast ja unglaublich viele Angebote vorliegen. Wo liegen wir zurzeit mit so einem 450 Watt Modul? Kannst du da mal einen Preis nennen? Und kannst du vielleicht auch noch sagen, wie kann man sich denn auch Unterstützung holen, Angebotsprüfung, dass man wirklich ein gutes Angebot hat, weil davon hängt ja wirklich auch die Wirtschaftlichkeit zu einem ganz großen Teil ab?
Naja gut, der Preis von einem Modul beim Solateur, der ist immer so 100, 120 Euro im Moment. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht das Interessante. Interessant ist ja immer die gesamte Anlage. Was steht unten rechts? Wechselrichter, Speicher, alles und. Und da ist eine gut gebaute Anlage, also mit einer vernünftigen Speicherdimensionierung, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, so bei 1.300, 1.400 Euro pro Kilowatt-Peak, je nach Dach natürlich, je nachdem, ob noch ein Zählerkasten dazukommt und wie groß die Anlage wird. Und es geht halt runter bis 1.100, wenn ich eine 30 kWp-Anlage baue oder so und einen relativ großen Speicher, bin ich vielleicht auch schon bei 1.100, 1.200 Euro pro Kilowatt-Peak. Also auf jeden Fall deutlich günstiger als noch vor 3-4 Jahren oder so. Ne?
Genau, das ist immer die Sache, was kostet die Sache und was kriege ich für Erträge raus, auch an Einspeisevergütung. Und wir sind halt bei den Preisen wirklich auf dem historischen Minimum zurzeit. Und von daher ist es auch deutlich besser verkraftbar, dass jetzt die Vergütung auch nicht mehr so golden ist, wie sie vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Das gleicht sich natürlich gegeneinander auch immer ein bisschen aus.
Genau, und wie gesagt, und wenn jemand jetzt ein PV-Angebot hat, also sich aktuell eins holt und will, dass ich mir das mal anschaue, ich gucke da dann ja mal drüber und gucke mal, ob die Komponenten halbwegs zueinander passen, ob das halbwegs ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis ist, dann kann er immer in meinem Kanal mich anschreiben, meine E-Mail-Adresse schon unter jedem meiner Videos, einfach kurz eben schreiben, Name, Adresse, vielleicht ein paar Bilder vom Haus, vom Zählerkasten dazugeben und das Angebot natürlich dabei packen oder die Angebote und dann gucke ich das gerne mal um, am besten noch eine Telefonnummer, ich rufe dann vielleicht auch gerne mal an, wenn es irgendwie ein bisschen mehr zu bereden gibt und dann kann man darüber schnacken, ob das noch besser geht oder nicht und notfalls habe ich auch mal Solateure, die noch günstigere Angebote machen vielleicht, nicht immer. Muss man auch sagen. Also manchmal ist auch wirklich so, ich habe auch letztens ein Angebot gehabt, da konnte man echt, da habe ich echt gedacht, der Solateur hat sich versehen. Da waren die schon bei 1050 Euro pro Kilowatt-Peak, also Wahnsinn, mit Speicher und auch halbwegs vernünftige Komponenten. Also auch das gibt es. Ne? Genau.
Weil da du ja auch so gut im Flow bist, kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was beinhaltet denn ein vernünftiges Angebot? Was muss da eigentlich alles mit rein?
Na gut, ich muss haben die Anzahl der Module, das ist ja ganz klar, wie viel oder was soll überhaupt verbaut werden, wie groß soll die ist die Anlage, das ist ja schon mal die allerwichtigste Kernfrage. Darf ich mich auch nicht verarschen. Also ich meine, wie wir ja immer bei unseren Statistikvideos sagen, da wollen wir immer die kWh pro kWp am liebsten auch sehen. Genauso müssen wir, wenn wir rechnen, auch mal sehen, Euro pro kWp, die aufs Dach gebaut werden. Ne? Es gibt dann welche, die bauen dann nur das halbe Dach voll und dann ist es natürlich billiger. Die Summe ist kleiner, aber es hilft uns ja nicht. Wir wollen ja möglichst viel vom Dach ausnutzen. Zumal diese Kleindachausbauten meistens auch behindernd aufs Dach gebaut werden. Das heißt, wenn ich die nächste Anlage dazu bauen will, muss ich dann auch noch wieder alles umbauen. Also darauf achten, dass da kein Mist geplant wird. Natürlich ein Speicher dabei heute. Also früher haben wir ja nochmal gesagt, gab es ja nochmal die Option ohne Speicher. Inzwischen sind die Speicher so günstig, dass der Speicher dabei sein sollte. Und auch der in einer vernünftigen Relation. Da haben wir früher mal gesagt, ungefähr die Hälfte der Anlage von der Größe her. Heute bin ich da locker bei einmal Anlagengröße plus X. Na? Das liegt aber auch daran, dass man ja heute mit Speichern noch andere Dinge macht, als nur den eigenen Solarstrom zu speichern. Da bist du ja mehr der Experte für und deswegen, genau, überlasse ich den Teil gerne dir.
Ja, richtig. Man kann mit Speichern ja heute auch schon im Winter agieren, über das Modul 3, Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Dann wird der Speicher auch im Winter ordentlich ausgelastet. Und Direktvermarktung wird sicherlich kommen. Da gibt es jetzt auch schon Unternehmen, die wollen das für nächstes oder für dieses Jahr noch vorbereiten. Und dass man dann auch wirklich kleine Anlagen in die Direktvermarktung bringt. Das Energy Sharing wird kommen. Und Speicher dürfen ja jetzt auch nach dem neuen EEG ins Netz entspeichern. Das sind ja alles Dinge, die früher noch nicht gingen. Deshalb, man muss Speicher wieder komplett neu denken. Und was wir vielleicht vor 5 Jahren mal gesagt haben, das trifft halt überhaupt nicht mehr so auf diese Komponenten dann zu. Komponenten ist auch das Stichwort für die nächste Kategorie. Und zwar wollen wir uns einmal ansehen, woraus besteht so eine Solaranlage? Worauf müssen wir da achten bei den einzelnen Teilen, die dabei sind? Wie sollten sie dimensioniert werden? Wie sollten sie ausgelegt werden? Und ganz vorne ist natürlich das, was jeder von Photovoltaikanlagen kennt, weil es draußen ist, weil es sichtbar ist. Das sind die Module. Und da gibt es ja verschiedene Modularten und verschiedene Modulgrößen. Und wo müssen wir denn da besonders darauf achten bei der Auswahl unserer Module oder auch im Angebot?
Nun gut, die Module an sich sind ja qualitativ alle hochwertig im Moment. Da können wir ja nichts zu sagen. Wir nehmen natürlich ein Modul, das einen möglichst hohen Wirkungsgrad hat. Das ist klar. Und dann ist eben, wie gesagt, die Frage. Man sollte ein bisschen auf einen Punkt achten, den, naja, sogar Solateure manchmal falsch machen. Ich habe eine Spannung, eine Leerlaufspannung und ich habe eine Stromstärke des Moduls. Und da sind Module deutlich unterschiedlich. Und jetzt muss natürlich beim nächsten Komponente Wechselrichter das zu diesen Modulen auch passen. Ich habe zum Beispiel ja, ich bin ja ein Fan von Kostal. Ich weiß nicht, wie es bei SMA ist. Das kennst du vielleicht besser. Bei Kostal ist immer das Problem, dass die Spannung im String nicht zu groß sein darf. Und da nehme ich jetzt immer gerne Module, die eine eher niedrige Leerlaufspannung haben. Und wenn man zum Beispiel sieht, eine gängige Marke ist ja mal Trina. Trina wird ganz viel verkauft. Die haben aber eine relativ hohe Spannung. Also bei Kostal vielleicht gar nicht so perfekt. Und da muss ich drauf achten, diese Amperezahl, verträgt mein Wechselrichter das überhaupt? Gerade die älteren waren da teilweise ein bisschen eng ausgelegt. Und die Spannung, passt das überhaupt, wenn ich da so viel Spannung auf den Wechselrichter mache? Oder muss ich auch Parallelschaltung oder sowas machen, damit ich das ins richtige Verhältnis kriege? Also da muss man schon hingucken und auch ruhig schauen, ob das der Solateur, ob der da hingeschaut hat. Also ruhig mal ein bisschen mitrechnen, weil ich habe tatsächlich Fälle, wo Anlagen mit zu hoher Ampereleistung, also Module gewählt wurden, an einen Wechselrichter, der das nicht konnte. Und wo es dann immer wieder, der Wechselrichter schaltet dann ja ab. Es ist ja, der geht ja normal nicht kaputt, sondern der sagt einfach, nee, das ist zu viel, das geht nicht, und dann schaltet der ab. Was natürlich dann zum Ausfall führt und zum Ertragsausfall führt. Das will man natürlich nicht. Und Garantiefälle, weißt du ja auch, bei solchen Firmen immer schwer ranzukommen dann. Wenn du laut Garantie rufst, wissen die gar nicht mehr, wer du warst. Das ist ja immer so.
Ja, du hast natürlich recht, das begrenzt natürlich die Stringlänge auch und dann brauchst du wieder mehr Wechselrichter. Klar, also deshalb, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Meine Frage ging eher dahin, was man so im Allgemeinen immer hört, Glas, Glasfolie und dann auch die Technik selber. Worauf muss man da achten? Gibt es da Dinge, wo du sagen würdest, das würde ich bevorzugen, das würde ich eher nicht bevorzugen?
Eben normalerweise heute immer Glas-Glas-Module. Das ist einfach so, weil wir da von einer längeren Haltbarkeit ausgehen. Wir haben ja die Ausfälle der Glasfolienmodule von vor 10, 12, 15 Jahren, wo reihenweise Folien dann kaputt gegangen sind und dann ist das Modul komplett zerstört. Das heißt, da ist dann auch nicht mehr viel zu retten. Man kann was versuchen, aber eigentlich ist das Modul damit kaputt. Deswegen nehmen wir meistens Glas-Glas. Man muss da, wenn man selber baut, immer drauf achten. Glas-Glas ist natürlich schwerer als Glasfolie. Es ist aber auch vom Preis her nicht mehr deutlich teurer, weil fast alles heute Glas-Glas-Module sind. Die sind meistens sogar bifaszial. Also wenn ich jetzt was senkrecht aufteile, natürlich ein bifaziales Modul nehme, damit von der Rückseite auch noch ein bisschen was kommt. Und dann geht das schon, ne?
Ja, dann hatten wir eben schon das Thema Wechselrichter, die nächste Komponente, die zentrale Komponente quasi. Da gibt es ja auch verschiedene, es gibt Hybridwechselrichter. Wir müssen mit Ersatzstrom gucken, was wollen wir machen, wollen wir überhaupt eine Batterie anschließen. Dann muss die Größe betrachtet werden, wie viel kW kann ich an so einen Wechselrichter ranhängen. Wie ist da so die Vorgehensweise?
Na ja, gut, man ist ja so ein bisschen vage. Bin ich ganz offen, will ich DIY? Habe ich einen Solateur? Ist es sowieso immer egal, weil dann entscheide ich meistens kaum noch was der Wechselrichter ist. Dann entscheidet meistens der Solateur, welche Marken er denn gerne verkaufen will. Da richtet sich ja manchmal auch der Preis. Es gibt ja welche, die haben hier dieses R2-D2-Ding da und dann wird es ja meistens recht teuer und dann gibt es eben welche, die haben SMA, Kostal, Fronius und. Und wird es meistens schon ein bisschen günstiger. Und dann gibt es natürlich noch das allerunterste Regal, so die untere Chinesen-Kategorie, wo es dann vielleicht entsprechend noch mal billiger werden kann. Ich bin immer der Meinung, nehmt einen deutschen Wechselrichter, also entweder deine Marke SMA oder eben Kostal, weil alle Änderungen in den Gesetzen, die wir in Deutschland haben, natürlich von diesen Marken schneller umgesetzt werden als von irgendeiner Marke in China. Wir haben zum Beispiel einer großen chinesischen Marke immer noch das Problem, dass wir dieses Solarspitzengesetz gar nicht wirklich abbilden können, ohne eine zusätzliche Box zu kaufen, die dann dazu gebaut werden muss, damit das System das überhaupt erkennen kann und abschalten kann in dem Moment, wenn der Preis negativ ist. Das wird sicherlich SMA auch können und Kostal kann es auf jeden Fall auch. Also das ist schon so. Die neuen Gesetze in Deutschland, die sich ja doch auch laufend ändern, die werden natürlich von deutschen Herstellern schneller abgebildet. Wobei ich muss dazu sagen, natürlich der österreichische Hersteller Fronius, den will ich natürlich nicht ganz rauslassen, ist meistens auch relativ nah an den deutschen Gesetzen mit dran. Also, aber das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ja, deswegen sage ich, bin ich schon bei deutscher Marke. Ne?
Also hier auch bevorzugt auf deutsche Technik setzen. Da, wo wir es noch haben, da sollten wir es auch tun. Ich werde demnächst auch mit SMA ein Video über Cybersecurity machen. Und das, wie gesagt, ein wichtiges Thema. Dann halt die Funktionalitäten. Wechselrichter kann ich ja überbelegen. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei unserer Marke SMA, weiß ich, da kann ich aufs 1,5-fache gehen. Ich glaube, das ist bei den meisten so. Ich habe einen 10 kW Wechselrichter, dann kann ich auch 15 kW Module ranhängen. Da hängt es ja dann auch immer davon ab, wie sind sie ausgerichtet. Und Ersatzstrom ist natürlich immer ein Thema. Das liegt ja dann auch meistens auf der Wechselrichterseite. Will ich mein Haus mal, wenn der Strom ausfällt, was ja in letzter Zeit öfter mal ein Thema ist, siehe Berlin, möchte ich dann vielleicht mein Haus komplett weiter bedienen können oder nur bestimmte Verbraucher? Da muss man sich dann auch bei der Wahl des Wechselrichters und des Modells dann auch dann am Ende dafür entscheiden. Auch automatische Not- oder Ersatzstromfunktion, dass ich es im Zweifel gar nicht merke oder muss ich von Hand irgendwas umstellen, so wie es bei uns ist, dann merke ich natürlich, wenn der Strom ausfällt. Alles hat so seine Vor- und Nachteile bei der Sache.
Ja, zum Thema Ersatzstrom muss ich sagen, die Firma Kostal, ich muss den Namen heute 50 Mal sagen, Entschuldigung, aber hat mich ja damals gefragt, wie der neue Wechselrichter, die neueste Kategorie und dass die wieder Notstrom oder Ersatzstrom machen wollten, haben die mich ja gefragt, was ich denn dazu denke. Und ich habe bei Kostal tatsächlich darauf plädiert, dass wir einen Schalter im Zählerkasten bauen können. Also man kann es auch automatisiert bekommen. Da sollte ich aber mir mal Gedanken drüber machen. Automatisierte Systeme haben auch einen gefährlichen Nachteil. Und zwar der Nachteil, dass du vielleicht manchmal nicht mal mitbekommst, wenn du auf Ersatzstrom bist. Und da habe ich bei einer großen chinesischen Marke schon die tolle Erfahrung gemacht, dass dann die Speicher-BMS nicht rechtzeitig gesagt haben, der Speicher ist leer und dann war der Speicher tief entladen. Und das ist komischerweise nur im Ersatzstrom. Also normale Funktion haben die das gemacht, da ging das. Und wenn der im Ersatzstrommodus war, wurde der Speicher tief entladen und dann musste ein Elektriker kommen, der das von Hand mit dem Ladegerät wieder auflädt, damit der Speicher überhaupt wieder funktioniert. Das ist natürlich totaler Murks. Und ich bin immer der Meinung, wenn ich zum Zählerkasten gehe und drehe den Schalter auf Ersatzstrom, dann habe ich ja im Kopf, ich bin auf Ersatzstrom, guck natürlich auch, dass ich hinkomme und dosiere auch meinen Einsatz ganz anders. Ne? Also von daher bin ich immer für die Schalterlösung. Aber gut, wer es will und automatisch und immer hinguckt und vielleicht auch eine Bestätigung hier aufs Handy hat, gibt's ja auch, dass die dann eine WhatsApp oder SMS senden, dass man jetzt auf Ersatzstrom ist. Achtung, Achtung, gibt es alles, nicht? Also geht auch. Ne?
Wir haben ja auch die Nicht-Automaten, unser Wechselrichter könnte automatisch, ist dann aber eingeschränkt im Backup-Betrieb und wir haben halt die Umschaltlösung auch und sind dann nicht eingeschränkt, zumindest was die Wechselrichterleistung dann am Ende angeht. Aber ein Vorteil automatisch ist natürlich, ich bin im Urlaub und der Strom fällt zu Hause über mehrere, müssen ja schon Tage sein und dann friert meine Gefriertruhe ab. Aber ich sag mal ganz ehrlich, PV-Junkies wie wir, die kriegen relativ schnell mit, wenn ihre Anlage nicht mehr läuft. Also ich würde das innerhalb eines Tages mitkriegen, würde dann hier jemanden anrufen und darum bitten, doch zu sehen mit dem Gefrierschrank, was man da machen kann, ob man eine Powerstation eben mal anschließt oder so. Also da gibt's auch andere Lösungen für. Ja. Das ist jetzt für mich kein Ausschlusskriterium.
Naja, und dann haben wir da ja auch das Kriterium der mehreren Tage. Also es ist jetzt egal, ob es die Gefriertruhe ist oder was jetzt im Winter natürlich auch spannend wäre, die Wärmepumpe. Das ist ja auch so ein Thema. Ich habe eine Wärmepumpe, ich fahre in den Winterurlaub, am zweiten Tag fällt der Strom aus. Hat mich letztens auch wieder einer gefragt. Dann sage ich, ja, aber wie lange fällt denn bei euch so der Strom aus? Normalerweise ist ja so ein Stromausfall, also wenn wir jetzt Berlin mal rausnehmen, wo es ein Anschlag war, aber ist so ein Stromausfall ja 3, 4, 5 Stunden und da passiert weder der Wärmepumpe was, noch taut irgendwas im Eisschrank schon so auf, dass es nicht mehr zu gebrauchen ist. Also eigentlich sind solche Situationen ja doch durchaus überschaubar. Gut, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber muss man halt für sich entscheiden, fährt man oft in den Winterurlaub, hat man dann einen Nachbar, der notfalls sagt, naja, wenn mein Nachbar im Winterurlaub ist, kann ich da rübergehen und den Schalter für ihn umdrehen. Und wie löst man das sonst eventuell? Ne? Automatisierte Systeme, wie gesagt, sind nicht nur vorteilhaft. Also das ist, nützt mir ja dann auch nichts, wenn der Speicher leer fährt und am nächsten Tag nicht wieder anspringt, dann wird es sogar noch schlimmer. Ne?
Das war also Teil 1 unseres PV-Leitfadens und in Teil 2, wie gesagt, geht es dann um Batteriespeicher, Energiemanagementsysteme und dann um die Umsetzung, Elektriker finden, was muss alles getan werden, bis dann die Inbetriebnahme wirklich passiert und ich den Strom vom eigenen Dach holen kann. Ja, und in diesem Sinne bleibt uns nur, uns zu bedanken.
Eins noch, wer noch Fragen
hat, bitte.
Immer gerne in die Kommentare die Fragen schreiben, da beantworten natürlich auch gerne. Denkt ein bisschen an den Daumen und ja. Dann denke ich, sind wir da auch heute für heute ganz gut mit durch.
So ist es. Und damit sagen wir Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und wir sehen und hören uns zur nächsten Folge.
Ciao, ciao.